Servus, grüß Gott, herzlich willkommen und gleich mal eine Bitte an meinen heutigen Gast. Wollen Sie mal die Hörer begrüßen, so wie Sie das jahrzehntelang in Ihren Sendungen gemacht haben?
Nun ja, es ist, wenn ich auf die Uhr sehe, ja ein bisschen früh, aber ich hätte wahrscheinlich nach 23 Uhr gesagt, hier meldet sich wieder der Nachtwächter vom Donnerstag, der Arno Schlier, und wünscht Ihnen nichts anderes als gute Nacht, Freunde.
Achim Bogdan im Gespräch mit
Arno Schlier, bayerische Radiolegende.
Hallo Arno Schlier, freue mich sehr, dass Sie da sind.
Freue mich auch. Räumlichkeiten, wo wir uns begegnen, die ich kenne, wie sie anders ausgesehen haben, aber sie sind an derselben Stelle.
Genau, wir sind hier tatsächlich in dem gleichen Stockwerk, wo Sie Ihre allererste Sendung gemacht haben, im Jahr 1966. Auch nachträglich an der Stelle übrigens, Herr Schlier, alles Gute zum 80. Geburtstag, den Sie vor ein paar Wochen gefeiert haben.
Ja, das war ein großes Fest mit vielen Freunden, die kamen, die Musik machten. Es wurde Jazz gespielt, Lieder gesungen. Es war mehr Oberhaltung als Unterhaltung.
Und wo haben Sie gefeiert? Wieder in Würzburg, in Ihrem jetzigen Zuhause?
Ja, wo ich zurückgegangen bin, wo ich mit 18 Jahren aufgebrochen bin, in Würzburg, in einem Weingut, in einer Zentscheune, was sehr schön ist, und es war ein Riesenfest.
Und beim 60. Geburtstag, als Sie gefeiert haben hier in München im Augustiner, da war Thomas Gottschalk auch dabei und hat eine Laudatio auf Sie gehalten, Herr Schlier. Ich glaube, wir hören mal kurz rein.
Arno Schlier ist eine Größe für mich geworden und geblieben, die heute noch zählt. Es gibt einige Erinnerungen gemeinsamartig. Ich habe in sklavischer Begeisterung, als ich zu Pop nach 8 einmarschiert bin und du hast gerade die Dixie-Tasche gepackt, einen amerikanischen Discjockey mitgebracht. Für mich also die größtmögliche Einheit im Rundfunk. Und habe ich gesagt, Arno, der kommt aus Amerika und ist Radio-Discjockey in Amerika. Und du hast ihn mit den Worten begrüßt, sprechen Sie Tschechisch. Das sind Dinge. Das werde ich einfach nie vergessen und das verleiht dir eine gewisse Größe, die du auch nicht mehr verlieren kannst.
Thomas Gottschalk war das vor 20 Jahren beim 60. Geburtstag von unserem heutigen Gast Arno Schlier. Sprechen Sie Tschechisch?
Naja, das war so. Der Bayerische Rundfunk war mit seinem Programm Bayern 3, also der Servicewelle, wirklich der Haussender in Böhmen und Mähren. UKW konnte man dort hören. Und wenn Sie über die Grenze vor dem Wald oder bei Bayerisch Eisenstein über die Grenze gefahren sind, in jedem Café, überall hörte man Bayern 3. Und der damalige Programmdirektor sagte, wir sollten dem entgegenkommen. Jeden Tag gibt es eine Sendung Eurodiskothek. In dieser Sendung sollte dann einmal auch Tschechisch vorkommen. Dann haben wir wirklich, also Let It Be mit einer tschechischen Version gespielt. Und ich durfte, was sehr schön war, alle 6 Wochen zum Plattenkaufen nach Prag fahren, was also mit viel Bier trinken verbunden war und auch mit einer Kiste von CDs, beziehungsweise damals waren es ja natürlich 45er Singleplatten.
Auf welche Ihrer zahlreichen Sendereien, die Sie hier moderiert haben, Herr Schlier, werden Sie denn heute noch am meisten angesprochen?
Auf Gute Nacht, Freunde. Und eine Sendung, die ich überhaupt nicht machen wollte, Morning Sky. Die war am Sonntag früh von 7 bis 9 auf Bayern 3. Und da habe ich eigentlich immer gedacht, da hört keiner zu. Das war aber richtig am Sonntag früh. Die Leute lagen im Bett, das war gemütlich. Ich habe gemütliche Musik gespielt. Sie war nicht im Format, schon in den letzten 5, 6 Jahren. Da wurde immer kritisiert, aber die Leute wollten das. Das hat eigentlich viel Spaß gemacht.
Und Sie haben 2007 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Wer hat Sie denn dafür vorgeschlagen?
Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwo auf Aktivitäten der Kollegen aus dem Bayerischen Rundfunk zurückgeht. Ich habe Vermutungen, dass das aus Richtung Nürnberg kam.
Aber gab es denn eigentlich, da gibt es eine Begründung, wenn man es bekommt, bei der Verleihung?
Ja, ich habe mich verdient gemacht um die Oberhaltung, um das nochmal den Begriff zu verwenden. Also für Jazz, für die Berichterstattung von Burghausen, aber auch also Songs an einem Sommerabend ist damals ja auch schon Kult gewesen.
Eine Veranstaltungsreihe in Kloster Banz, die Sie über viele Jahre erfunden haben und begleitet haben.
Und auch sicherlich, dass ich immer versucht habe, in Talksendungen Gäste zu holen, die über Unterhaltung sprechen. Also mit Professor Kogon zu reden über seine Zeit in Buchenwald, wo er dann aber auch erzählte, dass am Werktag dort in diesen langen Zeitphasen der Inhaftierung oder bis zu dem fürchterlichen Ende, das sich anbahnte, auch Unterhaltung eine Rolle gespielt hat. Dass dort zum Beispiel die Maske in Blau aufgeführt wurde von den Häftlingen. Das wurde bedingt toleriert, weil man glaubte, wenn Unterhaltung gemacht wird, dann kann das sozusagen die Arbeitskraft der Leute steigern. Das waren Sendungen, die, glaube ich, wichtig waren. Oder mit Bernstein einmal, da habe ich furchtbar Angst gehabt. Das war ein wahnsinnig netter Mensch. Und das schrecklichste Erlebnis war mit Anneliese Rodenberger, musste ich in 4 Jahreszeiten in München ein Gespräch führen. Und nach der zweiten Runde hat sie zu ihrem PR-Manager gesagt, können die nicht vom Bayerischen Rundfunk einen anderen Reporter schicken? Das baut richtig auf. Und das war etwas, was mich lange beschäftigt hat, aber ist auch vorbeigegangen.
Über das spannende Leben des Musikjournalisten und Radiomoderators Ado Schlier reden wir heute. Und dabei wird es auch ganz viel um Musik gehen. Hier kommt ein erster, glaube ich, Wunsch von Ihnen, Konstantin Wecker mit Schlendern.
Ja, Konstantin Wecker ist in mein Leben getreten, dass er in einer Bierkneipe am Bayerischen Hof in der Faulhaberstraße seine erste Langspielplatte vorgestellt hat. Und er wurde ein richtiger Freund. Das ist jetzt Höhepunkt bei den Songs an einem Sommerabend im Sommer, dass wir mit einem Kammerorchester neue Lieder mit ihm produzieren. Der Bayerische Rundfunk ist wieder dabei, Fernsehen, Radio. Und er hat mich eigentlich begleitet. Und sein Lied Schlendern ist so etwas, was man eigentlich von der Politik her fast den Bürgern verordnen sollte, dass sie nämlich ein bisschen mehr Zeit haben, auch von Generation zu Generation.
Einfach wieder schlendern, über Wolken gehen und im totgesagten Park am Flussufer stehen. Mit den Wiesen schnuppern, mit den Winden drehen. Nirgendwo hindenken, in die Himmel sehen. Und die Stille senkt sich leis in dein Gemüt. Und das Leben lenkt sich wie von selbst und blüht. Und die Bäume nicken dir vertraulich zu. Und in ihren Blicken findest du deine Ruhe. Stille senkt sich leis in dein Gemüt und das Leben lenkt sich wie von selbst und blüht und die Bäume nicken dir vertraulich zu und in ihren Blicken findest du deine Ruhe. Muss man sich denn stets verrenken, einzig um sich abzulenken, statt sich einem Sommerregen voller Inbrunst hinzugeben. Lieber mit den Wolken jagen, statt sich mit der Zeit zu plagen. Glück ist flüchtig kaum zu fassen, es tut gut, sich sein zu lassen. Einfach wieder schlendern, ohne höheren Drang, absichtslos verweilen in der Stille Klang. Einfach wieder schweben, wieder staunen und schwerelos versinken in den Weltengrund. Zu fassen, es tut gut, sich sein zu lassen. Einfach wieder schlendern, über Wolken gehen und im totgesagten Park am Flussufer stehen. Mit den Wiesen schnuppern, mit den Winden drehen, nirgendwohin denken, in die Himmel sehen, nirgendwohin denken, in die Himmel sehen.
Konstantin Wecker. Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2. Bei mir zu Gast ist Addo Schlier. Über Jahrzehnte hat er hier im Bayerischen Rundfunk Sendungen moderiert. Er war im Gründungsteam von Bayern 3 und hat Thomas Gottschalk und Günther Jauch mitentdeckt. Herr Schlier, jetzt wollen wir mal in Ihre Kindheit zurückreisen, die vor 80 Jahren in Würzburg begann. In welches Jahr fällt denn so oder fallen denn so Ihre ersten aktiven Lebenserinnerungen?
Also meine lebensprägende Erinnerung war die Reichskristallnacht. Da war mein Elternhaus direkt unser Geschäft. Meine Familie hatte ein Textilunternehmen oder hat es noch in Würzburg, war ein Konfektionsgeschäft, das einer jüdischen Familie gehörte. Und die haben da wirklich alles kurz und klein geschlagen. Und das dann zu sehen, wie wir waren befreundet mit denen, wie das alles kaputt ging und so, und überhaupt das Empfinden, dass etwas zerstört wird, das hat mich eigentlich geprägt, dass ich also immer alles wollte, nie Krieg oder solche Dinge. Ich habe für die ganze Zeit danach, dann bis 45, auch immer wieder schreckliche Dinge gesehen. Also ich mag auch diese Lüge, wir haben von nichts gewusst, nicht glauben. Ich habe als Kind wiederholt gesehen, wie Kriegsgefangene mit geprügelt wurden durch die Straßen da im Außenbezirk von Würzburg getrieben wurden. Also man konnte, wenn man die Augen aufgemacht hat, es sehen.
Zum familiären Hintergrund, Ihre Mutter ist Dänin, war Dänin?
Meine Mutter war Dänin und hat im Jahr 13, 14 meinen Vater kennengelernt und ist nach Würzburg gekommen und hat dann in Würzburg gelebt. Ist aber immer nach Dänemark zurückgefahren bis zu ihrem Tod.
Haben Sie denn auch Dänisch zu Hause gesprochen mit Ihrer Mutter?
Alle Geschwister sprechen Dänisch, nur ich kann also außer Schlagsahne, heißt Flöhe und Lille Dräng. Das war die Kriegszeit, man konnte, kleiner Junge, Lille Dräng, nicht Dänisch, also ich verstehe es ein bisschen. Aber wir konnten ja auf Urlaub nicht mehr hinfahren, denn ab 39 war es ja unmöglich, privat in diese okkupierten und besetzten Länder zu reisen.
So hart du wärst in Lille Dräng?
Ja, also ja. Sie sprechen ein bisschen Dänisch.
Ein klein bisschen Dänisch, ja. Also diese Kindheit jetzt jenseits dessen, was sich politisch abgespielt hat, wie würden Sie uns die noch so beschreiben? In Würzburg, eine Stadt, die Ihnen ja bis heute sehr am Herzen liegt.
Naja, Würzburg hatte den Krieg ja nicht so spüren müssen wie, sagen wir, Berlin oder Hamburg, München dann später auch. Es war eigentlich bis 1944 kein Bombenangriff. Man hat also den Krieg wahrgenommen durch Rundfunk hören, legal, illegal. Meine Schwester hat immer mit der Wolldecke Calais und BBC gehört. Aber dann ging das richtig los mit der Bomberei und dann auch die völlige Zerstörung, dass alles kaputt war. Also an was hing ein Kind, also außer, dass es schönes Zuhause war mit allem drum und dran, elektrische Eisenbahn. Zu der Zeit hatte ich auch die Vorstellung, katholischer Pfarrer werden zu sollen. Also ich hatte einen kleinen Altar mit Monstranz und Weihrauchfass. Und war alles kaputt und dann stehst du vor diesem Steinhaufen von einem alten Haus und es ist nichts mehr da. Das ist ja von heute, ja, also von Minute zu Minute. Das hat sich in den 18 Minuten war alles eben zu Ende.
Im März 1945 die komplette Altstadt zerstört worden. Sie sagen selber, 17, 18 Minuten hat es gedauert. Dann war alles platt, 5000 Tote. Also ein vermutlich auch für einen 10-Jährigen eigentlich gar nicht zu fassendes Ereignis.
Ein nicht zu fassendes Ereignis. Und ich verstehe vollkommen, dass die uns befreienden Nationen mit allen Kanonen natürlich versuchten, diesen braunen Spuk zu Ende zu bringen. Das war mir klar. Was ich nicht ganz verstanden habe, dass dann ein Mann, der diese Angriffe wirklich in den letzten Stunden vor der Besetzung oder vor der Befreiung der Amerikaner durchführte, dann Ende der 90er Jahre ein Denkmal kriegt und geehrt wird, das konnte ich nicht ganz verstehen.
In dieser Nacht, wo waren Sie denn da?
Ich war in Würzburg bis Mittag und bin dann mit einem Bekannten meiner Schwester, der einen Transport, also einen LKW hatte mit einem Holzvergaser, nach Escherndorf gebracht worden, oder Köhler ist ein Ortsteil von Escherndorf. Und wir haben das dort miterlebt, sonst hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt und sind aber dann relativ in das Haus meiner Großmutter, in dem ich heute lebe, nach Würzburg im Mai, Juni 1945 zurück. Und ich habe damals die Amerikaner begonnen zu lieben, weil sie ja zu uns Kindern, die waren anders wie die Soldaten, die da auf dem Rückzug waren. Die wollten ja überleben und waren auf der Flucht, waren gehetzt. Und dann kamen auf einmal Männer, die hatten Schokolade, die hatten Orangen und haben uns Kinder also sehr nett behandelt. Und sie brachten uns dann das Amerika-Haus. In allen Großstädten gab es die Amerika-Häuser und dort konnte man dann später Jazzplatten hören, man konnte Bücher, also ich habe Brecht dort kennengelernt, ich habe Borchert dort kennengelernt. Das war schon eine tolle Geschichte, wie man verstanden hat, eine junge Generation doch auf einen Weg in Richtung zu demokratischen Überlegungen zu führen.
Und was hat es denn gerade musikalisch bei Ihnen ausgelöst? Die große Liebe Ihres Lebens, die Musik, ist ja da vermutlich auch in Ihr Leben getreten.
Ja, das ist Jazz gewesen. Ich habe eine Combo mal gehört, das muss 49, 50, also eine kleine Band, die aus Soldaten bestand. Also ob die sehr gut waren, kann ich nicht beurteilen heute. Aber die haben mich zu einer Musik geführt, die lebte und sich entwickeln konnte. Und das habe ich eigentlich auch in der Unterhaltung dann, also in der populären Musik, auch im Radio immer wieder gesucht, so etwas in Sendungen mit reinzuschmuggeln, was etwas mit Zwingen und mit diesen Dingen zu tun haben. Was man bei den Beatles noch findet, bei den Stones in meinen Augen nicht, die ja so die Eckpfeiler dieser neuen Musikentwicklung dann in den 60er Jahren wurden.
Wir haben kürzlich hier auf Bayern 2 ein Tagesgespräch zum Thema gemacht. Lieben Sie Jazz war das Thema und da kamen ganz viele Geschichten. Ganz viele Menschen aus Ihrer Generation haben angerufen und eigentlich gesagt, Jazz, Swing, Dixieland hat Ihr Leben verändert. Würden Sie das auch so unterschreiben?
Ja, das ist so, denn Dixieland, was ja wesentlich früher, also in der Urform stattfand, so bis Mitte der 20er, Ende der 20er Jahre, und auch die Swingmusik. Sie waren ja nicht gedacht für Konzertsäle, es war Gebrauchsmusik, es war Tanzmusik, es war Jitterbug-Tanzen, was weiß ich, 1952 hier in München, das war toll und da haben alle gejubelt, es war frei und es ist eine unwahrscheinliche Kraft aus dieser Musik gekommen.
Wir legen jetzt eine Pause ein und hören Duke Ellington aus ungefähr der Zeit von 1953 mit dem Instrumental In a Sentimental Mood. Vielleicht auch aus Ihrer Sicht Duke Ellington, auch für Sie ein Idol, ein Held?
Nur ein bisschen mehr. Der hat in München ein Konzert gespielt, da hatte ich mit zu tun. Und da sagte der Manager, das war Fritz Rau, der sagte, ja, also wir müssen nach Prag und dort ein Konzert ja machen. Ich muss dir sagen, Duke, wir können nicht über Wien fliegen, sondern über Frankfurt und fliegen mit der Lufthansa nach Frankfurt und dann mit OK Fly, das war die tschechische Fluggesellschaft, von Frankfurt nach Prag. Und der Ellington sagt, mit Ostfliegern hat er Angst.
I ain't gonna use UK, ja, ja. OK Fly.
Ja. Also, sagt der Rau, ich sitze da näher, hörte das mit an und sagte, ja, ich fahre morgen mit dem Auto nach Prag. Also, Duke Ellington ist mit mir von München nach Prag mit dem Auto gefahren und auf dem Rücksitz saß Johnny Hodges. Und es war toll. Und wir kommen an die tschechische Grenze an. Ich hatte in Prag angerufen, dass der wohl mitkommt. Und dann sagt der Grenzpolizist, er muss in ein Zimmer und wir drei sollen da in ein Zimmer. Dann hat der Ellington das Schimpfen angefangen. Das habe ich mir gleich gedacht. Da kommt jetzt was. Ich Amerikaner und Kalter Krieg und was weiß ich alles. Aber dann kam der Grenzmajor, der hieß Flock, den Namen habe ich nie vergessen, und hatte zwei Langspielplatten und wollte nur vom Duke Ellington eine persönliche Widmung haben. Und dann sind wir nach Prag, war ein wunderschönes Konzert.
Wir hören jetzt Duke Ellington in A Sentimental Mood.
Der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Ado Schlier, Musikredakteur der ersten Stunde.
Wir waren gerade in den Jahren nach dem Krieg stehen geblieben. Ein junger Mann lebte da in Würzburg. Der Jazz und Swing ist in sein Leben getreten. Herr Schlier, Sie sind dann mit 17 nach München gekommen. Warum denn?
Ich habe da nicht so ganz gut getan. Ich habe mich sehr für die Friedensbewegung interessiert. Also ich war Pazifist, habe einen Vortrag gehalten in Amerika-Haus, dass es nie mehr Krieg geben soll und. Mein Vater hat das nicht ganz verstanden. Der hat das Wort Pazifist und Kommunist so ein bisschen verwechselt. Und da war man der Meinung, in einem großen bürgerlichen Familie wäre es ganz gut, wenn der mal ausgelagert würde. Für Musik interessierte sich. Mein Vater kannte den Bürgermeister von München, also den Oberbürgermeister, Bürgermeister Hieber, der war von der Bayernpartei und der hatte ein Musikgeschäft und da bin ich hingekommen. Nun war dieser Laden aber eigentlich weniger ein Geschäft für so ganz normale Leute, die Zithersalben kaufen oder Schallplatten, sondern sind vor allem Künstler dort. Ich habe also da den Karajan bedient, die Luise Ulrich, den Heinz Rühmann erlebt, den Hans Albers, die kamen da rein und haben denen Schallplatten verkauft. Der Professor Richter, der große Bach-Interpret, der ist jede Woche zweimal gekommen und hat sich irgendwelche Langspielplatten, die es dann schon gab, so 53 angehört. Das war sehr wichtig für mich und da entwickelte sich dann auch so mit Jazzgruppen, die da ihre Noten gekauft haben, Kontakt zu kriegen und dann wollte ich mal Schlagzeug spielen, das war aber nicht so gut, aber die haben dann gesagt, aber ansagen könntest du und so fing eigentlich so langsam das an, was dann das Ende beim Bayerischen Rundfunk genommen hat.
Ja, und was war das für ein Leben? Ich meine, so ein junger Mann kommt in die große Stadt. Es war vermutlich für Sie auch ein Abenteuer, auf das Sie sich da eingelassen haben.
Möbliertes Zimmer, ein Zimmervermieter, der Landesvermessungsoberinspektor war, der ging sehr gerne ins Café Stadt Wien. Da spielten also so swingende Tanzorchester. Der hat mich da also immer mal mitgenommen mit seiner Frau. Und da habe ich dann natürlich gleich Kontakt gesucht. Also habe da mit denen verhandelt, dass sie gute Musik machen. Aber der Duke Ellington ist besser, weil ich von dem eine Platte habe, als er nun Mood Indigo spielt oder Take Say Train und so. So habe ich eigentlich auch Musiker da kennengelernt. Und das war ein einfaches Leben. Man musste mit 200 Mark im Monat auskommen, aber man sieht ja, man hat es gut überstanden.
Und das Radio, welche Rolle hat denn das Radio in Ihrem Leben gespielt, bevor Sie überhaupt zum Radio selber gekommen sind, als Hörer?
Ich habe Radio gespielt, wo ich nicht wusste, was das eigentlich ist. Wir hatten ein Koffergrammophon, wir hatten ein großes Grammophon und ein Koffergrammophon. Und meine Schwester hat immer wieder erzählt, ich habe mich auf die Treppe gesetzt in unserem Geschäftshaus, habe Platten gespielt, so 7, 8 Stück, die mir gefallen haben und habe immer furchtbar viele Sachen erzählt dazwischen. Also da habe ich wohl mit einer Sache angefangen, die dann später Beruf wurde. Und Radio hören nach dem Krieg, das war eigentlich weniger das Programm aus München. Das war weit weg, es war auch nicht so gut zu hören. Würzburg, 100 Kilometer, Radio Frankfurt und aus Stuttgart. Da waren Leute wie Willi Tom Staser, aber dann auch sehr früh der Werner Götze aus München, die ja sehr interessante, sehr bunt gefächerte Sendungen gemacht haben. Das war schon ein Rüstzeug, um etwas zu lernen.
Also als jemand, der in einem Noten- und Schallplattenladen arbeitet und selber Jazzkonzerte veranstaltet, ist ja jetzt trotzdem noch nicht der Weg tatsächlich zum Moderator hier im Haus. Wie kam es zu der ersten Sendung?
Zum Bayerischen Rundfunk kam ich auf eine eigenartige Weise. Ich hatte mit Freunden einen Stammtisch gemacht am Freitagnachmittag, also nach Redaktionsschluss von den Kulturleuten in den Zeitungen Merkur, Süddeutsche, Abendzeitung. Wir treffen uns und reden und trinken ein Bier und lassen die Woche Revue passieren. Und dann kommt der, vom Bayerischen Rundfunk war immer Rüdiger Stolze da, der ganz jung als Redakteur beim Jugendfunk war.
Der kürzlich verstorben ist.
Ja, vor kurzem verstorben ist. Und der wird plötzlich ans Telefon gerufen und kommt ziemlich zerstört zurück und sagt, stellt euch vor, der Klaus Habenstein ist schwer krank, der kann morgen Party im P9, hier nebenan im Studio, nicht moderieren. jetzt brauche ich einen Ersatz. Ich habe 2 Stunden vorher eine andere Jugendfunksendung, 2 hintereinander. Das geht nicht, das will der Hörfunkdirektor nicht. Was mache ich da, was mache ich da? Und auf einmal sagt ein Kollege vom Münchner Merkur, der hieß Erwin Stocker, mach doch das mit dem Ado, der redet eh so viel. Dann hat der Stolze vielleicht 30 Sekunden überlegt und hat gesagt, Ado, wollen wir es probieren? Und wir haben es probiert und es war eine tolle Talkrunde. Es war so, es wurden Schallplatten gespielt und zwischendrin waren Studiogäste. Also es war die Frau Hambrücher in der Sendung und der Walter Kiolin, eine Legende Berliner Journalismus, der Berliner Tagblatt, 20er Jahre, und es waren eigentlich alles sehr gute Leute. Das hat mir es leicht gemacht, das halbwegs gut zu überstehen. Daraufhin durfte ich auch die Sendung an der Woche drauf machen und die war dann nicht so gut. Und die dritte war dann wieder gut und dann wurde die Sendung aber eingestellt, weil der Klaus Habenstein eigentlich auch die Sendung nicht mehr machen wollte nach seiner Genesung. Und das war der Anfang und dann kam der Club 16 und dann ging es hin. Ja, da riefen die an und da ist die Heidi aus Rosenheim. Ich grüße den Peter herzlich, der bei der Bundeswehr ist und der möchte gerne von den Beatles hören, bum, bum, bum. Und so war das. Und dann, und dann hat gequietscht. Und ich hatte vom Anfang an einen Kollegen, der mir geholfen hat bei der Sendung, der hieß Peter Brüm. Und auf einmal ruft der Portier unten vom Empfang am Bayerischen Rundfunk an und sagt, Ardo, passt auf, kommt runter, das sind 2 junge Madeln, die haben zwar Körperl mit Erdbeeren da. Da sind wir runtergegangen, die Sendung war aus. Und dann stehen 2 junge Mädchen mir, grüß dich, Ardo, wir haben Erdbeeren vom Garten für euch zum Essen. Und dann stürzt die Ältere, die wird 16 gewesen sein, die Kleinere war vielleicht 14, auf den Peter Brüm zu und gibt ihn. Und dann sagt der Peter Brüm, nein, ich bin nicht der Ardo Schlier. Der Ardo Schlier ist der andere, ich war damals 40. Und dann sagt die nur, um Gottes Willen. Da ist also eine Radioleute, weiß man ja nicht, wie sie aussehen, eine Welt zusammengebrochen.
So was kann passieren. Ja. Bob Dylan hören wir jetzt, Blowing in the Wind, auch ein wichtiges Stück für Sie.
Ja, habe ich sehr gerne. Und ich nehme nicht Einfluss, welche Stücke nicht gespielt werden oder gespielt werden bei den Songs an einem Sommerabend. Aber in all den Jahren war alle Jahre wieder Blowing in the Wind dabei. Für mich ein Stück Lebenshoffnung und ein, ja, ich weiß nicht, ob man meine Frau das will, dass auf meiner Beerdigung mal Musik gespielt wird. Aber wenn, wäre Blowing in the Wind ein schönes Lied.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bob Dylan, Blowing in the Wind, für alle, die später dazugekommen sind, zu hören 1:1 den Talk auf Bayern 2 mit Achim Bogdan und meinem Gast Ado Schlier, 80 Jahre alt, Radiolegende und Musikjournalist. Was war denn Ihr großer Durchbruch beim BR, Herr Schlier?
Gute Nacht, Freunde. Das ist eine Sendung, die wurde erfunden eigentlich zu den Olympischen Spielen auf der Olympiawelle und die war so ein Knaller, das dann übernommen wurde in Bayern 3 und übernommen von Bayern 1 und wurde dann Bayern 1. Das halte ich für wichtig für mich im Radio. Und der Musikreport, das war über viele, viele Jahre am Sonntag früh um 10 ein Magazin, wo aber mit journalistischen Mitteln also nun interviewt wurde, was weiß ich, die Stones und mit Beiträgen von den Korrespondenten, die alle sehr, sehr gerne Beiträge mal über ein Musikthema gemacht haben. Also ganz egal, ob der nun in Moskau war, der Gerd Ruge hat zum Beispiel öfters was gemacht für mich. Und das machte ich mit dem Werner Götze zusammen, der es am Anfang moderiert hat, aber dann sehr früh die Moderation an mich abgegeben hat.
Was war Ihre Handschrift, Ihr Stil? Also ich höre auch jetzt wieder einen Plauderton, den ich auch aus dem Radio noch kenne von früher. Was glauben Sie rückblickend, was war es denn? Was war denn Ado Schlier im Radio?
Ich war nie sehr vorbereitet. Ich habe also, was ich sagen wollte, bei Musiksendungen aus der Musik geschöpft und habe das aber dann eigentlich auch versucht, so aus dem, aus dem Gefühl, aus der Empfindung umzusetzen. Also ich habe nie, ich kann nicht mit Manuskripten umgehen. Das war immer, das Schlimmste in Bayern 3 war immer früh so ein Almanach lesen von 3 Seiten. Das war mir für mich schlimmer, als eine ganze Nacht lang Musik in den Süden zu moderieren oder sowas.
Also Bayern 3, 1971 gegründet. Sie gehörten zum Gründungsteam. Sie waren damals ein richtiger Radiostar, muss man sagen, Ado Schlier. Woran haben Sie es denn gemerkt? Was gab es zum Beispiel für Situationen, wo Sie an Ihrer Stimme wiedererkannt wurden?
An Tankstellen. Und am interessantesten war, ich bin mal so 74, 75, 76 nach Berlin gefahren und der Fopo sieht da an, schon in Hof. Heute früh noch in Bayern 3 gehört. Aber Sie fahren oft bei uns. Sag ich, ja, ich muss oft nach Berlin und fahre nach West-Berlin und fahre halt oft bei Ihnen vorbei. Können Sie nicht mal auch den Gottschalk fahren lassen? Den möchten wir auch mal kennenlernen. Also das war von einem DDR-Grenzer, der keine Westsender hören sollte, war das eine, glaube ich, schon ein
mutiges Eingeständnis.
Mutiges Eingeständnis, ja.
Also es war ja auch die Zeit noch vor den Privatsendern, vor Antenne Bayern, Gong, Energy und Co. Der BR hatte praktisch ein Monopol und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wirklich Millionen zugehört haben bei diesen Sendungen.
Ja, ja, das war also, es gibt Untersuchungen oder gab damals Untersuchungen, da waren wir ja wirklich also schon gefragt mit den Programmen. Und Bayern 3 waren Straßenrenner, weil ich glaube, die ersten 10 Jahre hat man sehr geschickt auch mit einbezogen, dass da mal Frank Sinatra singt oder Neil Diamond oder Pat Boone, was ja dann so ein bisschen rausgefiltert wurde. Also das war schon eine tolle Zeit.
Sie waren auch als Moderator viele Jahre der Mann für den Eurovision Song Contest. Damals hieß es noch Grand Prix de la Chanson. Da sind Sie tatsächlich auch im Fernsehen zu hören gewesen und im Radio. Vielleicht, was sind denn so Haupterinnerungen an diese Jahre? Das haben Sie ja über viele Jahre gemacht.
Ich bin zur Moderation für den Song Contest eingesetzt wurde, wie es zum ersten Mal in Jerusalem war. Das war die Zeit, als auch Khomeini ein Thema im Iran wurde. Und,
also so 79, 80 so in dem Dreh. Ja.
Und das war verbunden schon auch mit Angst. Also wir hatten vor dem Hotelzimmer war eine Wache, die Journalisten aus den Ländern, die da auftreten und moderieren oder auch die Künstler. Wir waren sehr kontrolliert dort. Und es hatte mit viel Angst zu tun. Ich habe immer bei Dingen, die ich im Fernsehen gemacht habe, also auch, ich habe oft ja auch Jazz-Sendungen moderiert im Fernsehen, ich habe da immer eine Schwellenangst gehabt, eine Empfindung, die ich nie im Radio hatte. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, warum das so war.
Denn Sie haben auch nur eigentlich relativ wenig im Fernsehen gemacht. Eigentlich ist das Radio Ihre große Liebe.
Ja, ja, Radio ist was Wunderbares. Eine Technikerin, die ein bisschen zuhört, die man anschaut und im Nebenstudio meistens einen Sprecher, der ferngesehen hat, das muss man erlebt haben. Das ist etwas, was heute wohl nicht mehr gibt, weil es in dem Sinn die Sprecher nicht mehr gibt. Aber früher war das so, das waren ältere Herren und die haben dann ihre Zeitung gelesen oder sie haben eben Fußball angeschaut und habe gesagt, die Sendung muss schon gut sein, wenn der also zum Fernsehen umschaltet. Das sind so Erinnerungen an die Radiozeit. Aber Radio ist herrlich. Der Bayerische Rundfunk an einem Sonntag früh um 6 ist was Tolles. Da sind zwei Putzfrauen und alle anderen lieben Menschen, die am Sonntag arbeiten dürfen und das ist gute Stimmung und es war eine wirklich schöne Zeit. Eine schöne Zeit mit vielen Wünschen, die man sich erfüllen konnte. Also ich habe das eigentlich nie so sehr als Beruf empfunden. Es gab ja Möglichkeiten, in Bayern 3 hast du am Samstag früh moderiert von 7 bis 9 oder von 6 bis 9. Dann war Mittag in Bayern 3 nochmal etwas mit Liedermachern. Abend hast du dann die B1-Party moderiert und am Sonntag früh war ein Musikreport. Also man hatte oft 15, 16 Stunden am Mikrofon verbracht, was damals wirklich ungewöhnlich war. Heute ja eher die Norm ist für Kollegen, die das machen.
Sie haben auch mal Franz Josef Strauß interviewt, wo sehr viel Alkohol im Spiel war. Was ist passiert?
Wir haben uns getroffen im Arabella Hotel in München. Also er wollte, dass das Gespräch dort stattfindet. Ich sollte eine Stunde über Unterhaltung mit ihm sprechen, was er mit seinen Kindern macht. Und dann hat er am Anfang gesagt, ja, irgendwas müssen wir ja trinken. Ich sage, ja, ich habe halt gedacht, das soll ich jetzt sagen, einen Tee oder einen Kaffee oder was. Dann hat er gesagt, bring uns mal eine Flasche Wodka. Also dann haben wir einen russischen Wodka getrunken. Und nach einer halben Stunde hat er gesagt, sagen Sie mal, das verläuft ja wahnsinnig freundlich, unser Gespräch. Sie fragen mich ja nur nette Sachen. Wollen wir uns nicht ein bisschen hackeln? Das ist doch Spannung. Und dann haben wir also irgendwas erfunden mit Computer, aber die hat überhaupt damals noch kaum einer
von Computer gesprochen. Ja.
Und dann war es eine wunderschöne Sendung. War wirklich sehr gut. Die schlummert sicherlich hier irgendwo noch im Archiv.
Auf welche Sendung haben Sie denn die allermeisten Zuschriften bekommen? Gab es mal eine Sendung, wo dann die Waschkörbe reingekommen sind?
Naja, das war beim Jugendfunk schon bei der Sonntagssendung. Da waren 600-700 Karten jede Woche. Aber das ist ja bei Wunschsendungen wahrscheinlich der Fall, vielleicht auch heute noch.
Also waschkörbeweise Post gab es, so heißt es 1984. Da sind Sie mal kurzzeitig in Ungnade gefallen. Da hatte man Sie aus dem Programm genommen nach dem Ende von Gute Nacht, Freunde. Da kam die Traummelodie und da haben sich die Leute furchtbar aufgeregt. Und
das waren Waschkörbe, ja, das ist richtig. Ja.
Und dann sind Sie zurückgekommen.
Ja, ja.
Und zurückgeholt worden.
Ja, dann bin ich zurückgeholt worden auf den Dienstag und dann gab es nochmal Waschkörbe. Die Leute wollten mich nicht am Dienstag, sondern am Donnerstag. Und dann habe ich meinen Donnerstag bekommen bis zu meiner Pensionierung.
Die Beach Boys singen uns jetzt das passende Lied That's Why God Made the Radio.
From afar, in my car, Gast bei Achim Bogdan.
Ado Schlier. Radio ist die Liebe seines Lebens.
Darum hat der liebe Gott das Radio gemacht. 1:1 der Talk auf Bayern 2 mit meinem Gast, der eigentlich gar kein Gast ist, denn er ist jahrzehntelang ein- und ausgegangen im Funkhaus als Moderator ganz vieler Sendungen. Ado Schlier ist heute bei uns. Ja, Pleiten, Pech und Pannen, was fällt Ihnen da noch ein?
Pannen hat es immer wieder gegeben. Also ein großes Erlebnis war, es gab eine Dame hier, die war Frau Stürke. Die war, wie ich 40 war, kurz vor 65, hatte noch Reichsrundfunkerfahrung, eine tolle Frau. Und ich moderiere Gute Nacht, Freunde. Und so etwa 10:50 beginnt die Diskothek, wir haben ja die Platten selber abgefahren, zu rauchen. Und es steigen größere Rauchwolken auf. Und dann sage ich zu ihr, glaubst du nicht, dass es besser wäre, wir würden vielleicht das abstellen und ich gehe ins Nebenstudio und mache irgendwas und drehe zu lange oder was auch immer. Oder wir spielen noch Bänder oder was. Nein, das hält noch. Wir haben wirklich die Sendung im Rauch ausgemacht, bis sie zu Ende war und dann ist sie reingekommen in aller Ruhe und hat den Stecker rausgezogen und dann war die durch den Strom verursacht die Sache. Das war sehr hübsch. Und einmal hat in einer Silvestersendung ein Christbaum im SK3 das Brennen angefangen. Das war auch aufregend, denn wir mussten weitermachen. Aber auch beim Jugendfunk, das war eine Früherkenntnis, kam mal die APO und wollte die Silvestersendung besetzen mit 20 Mann, sind unten rein. Und wir sind dann in die Regie und ich bin dann zum Moderieren gekommen, zum ersten Mal in der Silvesternacht, weil der Stolze und der La Roche draußen mit denen verhandelt haben, ob die nun das Studio auseinandernehmen oder wieder heimgehen und. Alles hat sich friedlich aufgelöst. Also das waren, glaube ich, so Sachen, wo ich auch, wenn ich mich selbst bewerte, eine gewisse Höchstform gefunden habe, zu improvisieren. Also alles, was so festgelegt war, war mir nicht so eigen.
1987 stand in der Bild-Zeitung, BR-Reporter dreht durch. In einem Hotel in Brüssel hätten sie da angeblich randaliert und mit einem Aschenbecher Hotelangestellte verletzt, war aber ganz anders.
War ganz anders. Die Bild-Zeitung hat diese Meldung, die an einem Samstag erschienen ist, am Montag, nicht berichtigt, sondern sie haben eine Gegendarstellung gebracht, hat mein Anwalt erreicht, ich habe überhaupt nichts gemacht. Es ist dem Portier beim Zahlen ein Aschenbecher runtergefallen. Ich rauche nicht, ich habe mit Aschenbecher nichts am Sinn und werfe auch nicht mit Aschenbecher.
Und Sie sind nach wie vor tätig. Herr Schlier, nicht mehr hier im Haus, aber Sie sind in Südtirol im Radio zu hören regelmäßig.
Ich bin eigentlich eine Erfindung vom Südtiroler Rundfunk. Ich habe meine ersten regelmäßigen Radiosendungen 65 in Südtirol begonnen, bin also jetzt 50 Jahre, mache ich Sendungen, mache in der Woche 1 bis 2 Sendungen und habe jeden Samstag um 18 Uhr ein Magazin, das heißt meine Radiostunde. Und da Liedermacher, auch Jazz, ich kann alle spielen, interviewe Leute, die interessant sind und kriege alle. Also jetzt vor kurzem Mario Adorf gehabt oder so. Das ist macht viel Spaß.
Und das nehmen Sie aber nicht in Südtirol auf, sondern zu Hause in Würzburg?
Ja und nein. Ich fahre runter und mache eine live und 3 nehme ich auf und dann kommt wieder ein Sprung aus Würzburg, also sowohl als auch. Aber ich habe einen Wohnsitz in Südtirol, also ich bin sehr vertraut dort, ich wähle sogar meinen Bürgermeister dort und ich habe Südtirol sehr gerne.
Und Sie haben sich aber ein kleines Studio eingerichtet in Würzburg?
Ich besitze die alte B3-Diskothek.
So eine ausrangierte Vinyl.
Aber da ist umgebaut und eine Firma, die für den Bayerischen Rundfunkstudio wartet, die kommt alle Vierteljahr, macht das auch in Würzburg und sind natürlich CD-Spieler, ich kann alles machen.
Aber Sie nehmen noch analog auf Bandmaschine?
Auf Band. Ich nehme alles auf Band auf und mache daraus dann über ein Spezialgerät, eine digitale Sendung und alle sagen, das ist wunderbar. Ich kann gut schneiden, das haben wir hier lernen müssen, mal am Bayerischen Rundfunk vor den Olympischen Spielen.
So Bänder schneiden. Ja. Und Sie haben eine sensationelle Plattensammlung, die ist riesengroß. Wie groß?
Ja, ich besitze ungefähr 140.000 Tonträger. Davon sind 100.000 völlig uninteressant, muss man auch sagen. Das ist also aller Mist, der halt in der Zeit auf einem zugekommen ist. Aber in meinem Haus in Würzburg gibt es einen Anbau, ein Waschhaus von früher aus dem letzten Jahrhundert. Und da sind die gestapelt in Kisten. Aber meine eigentliche Sammlung, also mit Dingen, wo ich auch hinlange und finde, ist, das umfasst so etwa 40.000 Tonträger, CDs, Singles, LPs und viele, viele Shellacs.
Ardo Schlier, was haben Sie für Pläne im Moment?
Auch ich würde gerne weiter noch Radio machen und mir macht das richtig Spaß und habe auch mit der Sendung, die ich künstlerisch betreue, Songs an einem Sommerabend, wo also der BR ja im Juli immer auch dabei ist und große Fernsehsendung macht, das zu machen macht Spaß und habe eine Frau, die mir auch bei allen hilft und sozusagen auch radioaktiv ist.
Unser heutiger Gast war das, der 80-jährige Radiomoderator und Musikjournalist Ardo Schlier. Vielen Dank, es war mir eine Ehre.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, Sie besuchen zu dürfen.
Und auch morgen um diese Zeit gibt es hier wieder 1:1 der Talk. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen noch viel Spaß mit unserem weiteren Programm. Und das sagt Achim Bogdan, aber das sagt sicher auch Ardo Schlier. Verabschiedung von Ihnen.
Ja, also ich beginne jetzt aufzuhören und sage auf Wiederhören.